ARD Sounds.
Sie hören Bayern 2, jetzt mit dem Kulturupdate. Andrea Mühlberger ist heute für Sie am Mikrofon mit diesen Themen: vom Widerstand in die Zwangsmitarbeit für den russischen Geheimdienst, die brisante Geschichte von Pussy Riot-Mitglied Rita Flores, außerdem ein Nachruf auf Hans Traxler, der Zeichner, Satiriker und Mitbegründer der Titanic, ist mit 97 Jahren in Frankfurt am Main verstorben. Aber zuerst erinnern wir an Dolly Parton, Heimat verbunden, aber auch ihre Camp-Ästhetik, die hat viele fasziniert. Die Country-Sängerin war eine Ikone der amerikanischen Kultur, die interessanterweise ja von so ziemlich allen politischen Lagern gemocht wurde, aber auch immer wieder vereinnahmt wurde. Jetzt ist sie im Alter von 80 Jahren gestorben, Carsten Kühntop.
Es ist Dolly Partons Neffe Brian Seaver, der ihren Tod mitteilt, im Namen der Familie in einem Video. Dolly wollte es, so sagt er.
By her example, we believed that anything was possible.
Durch ihr Vorbild glaubten wir, dass alles möglich war. Es gab keine Tür, die sie nicht öffnen konnte. Und die Türen, die sie öffnete, schrieben Geschichte und veränderten diese.
And the doors she opened made and changed history.
Dolly Parton wächst in Armut auf dem Land in Tennessee mit 11 Geschwistern. Mit 6 schreibt sie ihren ersten Song, mit 8 bekommt sie eine Gitarre geschenkt. Ihre Mutter ermuntert sie zu singen. Nach der High School geht Dolly nach Nashville, Hauptstadt der Country Music.
Ich habe von Anfang an mein Talent geglaubt, dass ich in Nashville was zu verkaufen habe, dass meine Songs gut waren und dass ich als Sängerin gut genug war, um es zu schaffen.
Dolly trifft Carl Dean, einen Bauunternehmer, der die Liebe ihres Lebens wird und ihre Muse und sie zu zahlreichen Songs inspiriert. Schneller Aufstieg in der Country-Musikszene, damals eine Männerdomäne mit einem Schuss Sexismus. Dolly Parton ist selbstbewusst, unerschrocken und hat einen eisernen Willen zum Erfolg.
Ich habe immer gesagt, ich sehe zwar aus wie eine Frau, kann aber auch wie ein Mann denken. Deshalb habe ich mich nicht einschüchtern lassen. Ich war ein ziemlich hübsches Mädchen, naja, ein bisschen aufgetakelt natürlich, aber das habe ich mir zunutze gemacht.
Dollys Bühnenpersönlichkeit mit dem grellen Make-up, den wasserstoffblonden Haaren, den schrillen Outfits, der Sanduhrfigur, alles eine bewusst getroffene Geschäftsentscheidung.
Ich beschloss, etwas zu tun, das zumindest Aufmerksamkeit erregen würde. Sobald die Leute den Schock über mein lächerliches Aussehen überwunden hätten, würden sie sehen, dass es eine Seite an mir gibt, die man schätzen kann. Ich bin sehr authentisch, wo es darauf ankommt, und zwar innerlich.
Dolly Parton eröffnet Restaurants und Dollywood, einen Vergnügungspark, gründet Produktionsfirmen und startet einen Radiosender und arbeitet als Schauspielerin, so im Film 9 to 5, für den sie den Titelsong schreibt. Aus der Politik hält sich Dolly raus. Sie wolle nur Entertainerin sein und was sie zu sagen habe, finde sich in ihren Songs.
Ich versuche nur, das Leben ein wenig besser zu machen und Menschen Mut zu machen. Das ist das, was sie in meinen Songs finden. Es geht um Liebe und gegenseitige Akzeptanz und darum, Menschen Mut zu machen.
Schwule, Lesben, queere Menschen verehren sie dafür. Kaum ein Amerikaner, der keine persönliche Beziehung zu Dolly und ihrer Musik hat. Ihr ganzes Leben lang engagiert sie sich sozial. So betreibt sie ein Leseförderprogramm für Kinder. Etwa 3000 Songs schreibt Dolly Parton, 450 nimmt sie auf. Unter dem Strich, so schreibt sie, seien die Lieder ihr Vermächtnis. Und wörtlich, ich hoffe, man wird mich als guten Songwriter in Erinnerung behalten.
Na, das ganz sicher, wenn man auf die ganzen Nachrufe schaut heute. Arte ändert wegen Dolly Parton morgen übrigens auch sein Abendprogramm und sendet die Doku Dolly Parton Everybody's Darling. Und in der Arte Mediathek, da sind auch noch mehr Filme über sie. In russischen Künstlerkreisen schlug diese Nachricht ein wie eine Bombe. Pussy Riot-Mitglied Rita Flores, eigentlich heißt sie Margarita Konovalova, die hat seit 2023 für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB gearbeitet. Die Musikerin und Aktivistin wurde aber zur Mitarbeit gezwungen. Sie ging an die Öffentlichkeit, nachdem es ihr gelungen war, vor gut einer Woche in den Westen zu fliehen. Es ist ein seltener Fall, der Einblick gibt, wie skrupellos der FSB Menschen unter Druck setzt und für seine schmutzigen Dienste einspannt. Christine Hamel über eine brisante Offenlegung.
Rita Flores und der FSB kennen sich schon lange. Aufgrund ihrer aufsehenerregenden Aktionen war die Kunstrebellin schon oft verhaftet und verhört worden. Mehrfach gab es Hausdurchsuchungen und Drohungen. Erst am Montag, 10 Tage nachdem sie aus Russland geflohen war, hat Flores öffentlich gemacht, dass der russische Inlandsgeheimdienst sie schließlich zur Mitarbeit gezwungen hat. In einem Gespräch mit ihrem Anwalt Dmitri Sachwatow auf der russischen Online-Plattform Port erzählt Rita Flores einen regelrechten Krimi.
Alles lief ab wie im Kino. Sie haben uns an den Tisch gesetzt, ich durfte mich nicht bewegen, durfte nicht zur Seite gucken. Und dann haben sie mich angeworben. Sie haben mir gedroht, sie haben sich lustig über mich gemacht und mir widerliche Sachen an den Kopf geworfen. Sie haben gedroht, meine Familie umzubringen, dass ich niemals im Leben werde beweisen können, wer meine Mutter umgebracht hat.
Auch sie selbst könne ohne Spur verschwinden, versichern ihr die Beamten. Der FSB nahm ihr alle Ausweise ab, sodass Rita Flores nicht mehr reisen konnte. Dafür bekam sie ein sogenanntes Arbeitshandy, auf dem der Geheimdienst mitlesen konnte. Zudem gab man ihr das operative Pseudonym Harley.
Ich habe mich schrecklich dabei gefühlt. Es gab in den ganzen Jahren nicht einen Tag, an dem ich mich gut gefühlt habe oder ruhig war. Ich hatte enorme Angst und Schuldgefühle.
Rita Flores, sogenannter Kurator, der Verbindungsmann zum FSB, hieß Ivan. Sie trafen sich in Moskauer Hinterhöfen, dort, wo es keine Kameras gibt. Als erste Aufgabe sollte sie Dossiers über die russischen zeitgenössischen Künstler anlegen.
Sie gaben mir ein großes Blatt Papier in einem Umschlag, auf dem nach dem Alphabet geordnet alle russischen Künstler aufgelistet waren. Das Schrecklichste war, dass ich die meisten von ihnen kannte. Es war furchtbar, sie auf dieser Liste zu sehen. Meine Aufgabe war es, über jeden Künstler ein Dossier anzulegen. Ich sollte mich auf ihre Schwachpunkte konzentrieren, auf ihre Liebesbeziehungen, auf ihre Angewohnheiten, mit denen man sie erpressen kann, etwa Drogen. Aber ich sollte auch herausfinden, wer Depressionen hat.
Das russische Regime fürchtet zeitgenössische Künstler, denn sie können den diktatorischen Alltag mit ihren Aktionen stören. Mutig fordern sie die Macht heraus, wie etwa der Aktionskünstler Pavel Krisevich, der 2021 seinen Selbstmord auf dem Roten Platz vortäuschte. Er schoss zunächst in die Luft, dann hielt er die Pistole an seinen Kopf und drückte ab. Es sei ihm darum gegangen, die Angst zu töten, erklärte Pavel Krisevich. 3 Jahre kam er dafür ins Gefängnis. Nach seiner Freilassung Anfang 2025 setzte der FSB Rita Flores auf ihn an. Auch Pussy Riot-Gründerin Maria Aljochina sollte sie ausspionieren.
Dann gaben sie mir die radikalste Aufgabe, die es überhaupt gibt, Pyotr Versilow zu töten.
Pyotr Versilow ist Gründer der Künstlergruppe Vajna, Mitbegründer von Pussy Riot und einer der schillerndsten russischen Aktionskünstler. Er kämpft in der ukrainischen Armee gegen die russische Invasion. Mit Rita Flores ist er eng verbandelt.
Ich sollte ihn zu einer Reise nach Serbien verführen. Dort sollte ich mich in ein Café setzen, das voll besetzt sein sollte mit russischen Geheimdienstagenten und Banditen. Sie sollten Pyotr Vasilov folgen, wenn er zur Toilette geht. Ich wiederum sollte das Café dann verlassen.
Rita Flores hat sich in dieser Situation an den im Westen lebenden Menschenrechtsanwalt Dmitri Sachwatow gewandt. Er half ihr, ihren Kurator zu überzeugen, mit der Serbien-Aktion noch zu warten, und erarbeitete mit ihr einen erfolgreichen Fluchtplan. Vor 12 Tagen konnte die Kunstaktivistin Russland verlassen. Mit der Wahrheit will sie sich jetzt aus den Fängen des FSB befreien. Zudem soll ihre Enttarnung, so Rita Flores, andere dazu ermuntern, auch ihre erzwungene Mitarbeit mit dem FSB offenzulegen.
Seine Karikatur von Helmut Kohl als Birne, die wurde berühmt. Hans Traxler prägte die Satirekunst der Bundesrepublik. Der Zeichner, Karikaturist und Schriftsteller begründete die neue Frankfurter Schule und ergab ihr mit dem Elch gleich ein Emblem. Er war Mitbegründer der Satirezeitschrift Titanic und er blieb bis ins ganz, ganz hohe Alter extrem produktiv. Jetzt ist er mit 97 Jahren in Frankfurt am Main gestorben. Ein Nachruf von Mario Scala.
Die Liste seiner Veröffentlichungen ist beeindruckend. Hans Traxler hat über 30 Bücher geschrieben und gezeichnet und ebenso viele Werke berühmter Schriftsteller illustriert. Diese Produktivität wäre ohne eine innere Berufung zum Satiriker und Karikaturisten wohl nicht möglich gewesen. Und tatsächlich bekannte Traxler einmal rückblickend:
Ja, ich wollte schon immer Karikaturist werden, nicht? Ich habe meinen ersten Comic, das ist wirklich wahr, ich kann es leider nicht beweisen, ich habe meinen ersten Comic mit 4 Jahren gezeichnet. Das war eine Geschichte von 3 Bären, die auf einer Dresine durch die Landschaft fahren und dann wird es sehr heiß und dann steigen sie aus, holen sich große Blätter und bauen so ein Häuschen um sich rum. Und diesen Strip, den habe ich zur Zeitung erklärt und habe sie an meinen älteren Bruder Fritz verkauft für 20 Heller damals. Das weiß ich noch.
Die Wahrheit über Hänsel und Gretel aus dem Leben der Gummibärchen. Paula die Leuchtgans sind mittlerweile Cartoon-Klassiker des 1929 in der Tschechoslowakei geborenen Traxler. Als Pardon-Autor und Mitbegründer des Satiremagazins Titanic hatte er zusammen mit Robert Gernhardt, F.K. Wächter, Eckhard Henscheid und den anderen aus der neuen Frankfurter Schule die Humorgeschichte der Republik wesentlich geprägt. Birne, das Buch zum Kanzler, Birne zaubert, Birnes letzte Abenteuer. In den 80er Jahren war der ewige Kanzler durch Hans Traxler mehr Birne als Kohl. Seinerzeit stand die politische Satire hoch im Kurs. Doch Traxler widmete nur einen kleinen Teil seiner Energie diesem Bereich.
Ich wollte jetzt nicht mein ganzes Leben mit Satire zubringen, nicht? Etwa 30% meiner Zeichnung könnte man so unter politischer Karikatur subsumieren, nicht? Satire, das andere, das waren Illustrationen, das waren Kinderbücher, das waren illustrierte Bücher und das waren eben ganz viele Cartoons, die also bis zum Nonsens hin, nicht? Aber ich habe also nicht nur Birne gezeichnet oder Bücher über den Papst.
Seine Kinderbücher, Cartoons und Illustrationen sind leichthändig und locker. Sie überzeugen durch eine klare Bildidee und überraschende Pointen. Doch ebenso ist ihnen die grundsolide malerische Ausbildung Traxlers in der Frankfurter Städelschule in den 50er Jahren eingeschrieben. Die Zeichnungen sind bereits auf den ersten Blick witzig und sie offenbaren Details und einen Hintersinn, der auch einen zweiten und einen dritten Blick lohnt. Auf diese Weise hatte Traxler es geschafft, dass Kinderbücher etwa über die Leuchtgans Paula oder die Gummibärchen genauso gut von Erwachsenen gelesen werden und andererseits Klassiker wie Goethe auch den ganz Jungen nahegebracht werden. Eigentlich, so erzählte er, benötigt der Satiriker gar nicht viel Fantasie, um auf solche Ideen zu kommen.
Dieses etwas Weiterdrehen der Realität, da braucht man gar nicht viel zu machen. Das ist das sehr Reizvolle an meinem Beruf.
Seit den 80er Jahren löste der Buchillustrator den politischen Karikaturisten ab. Goethe, Eichendorff, Christian Morgenstern, Heinrich Heine, Kurt Tucholsky. Ihre klassischen Werke wie Schloss Gripsholm oder Aus dem Leben eines Taugenichts versah Traxler mit kongenialen Zeichnungen. Auf diese Weise wurde er, dem Rat eines frühen Lehrers folgend, selber ein Klassiker.
Dann sagte mir mal mein Zeichenlehrer, mein erster Max Geier, der sagte, wenn Sie richtig zeichnen können, kann Ihnen im Leben nie wieder was Böses widerfahren. Das fand ich sehr nett, diesen Spruch. Den habe ich immer hochgehalten.
Und noch einen Toten müssen wir heute vermelden nach unserem Nachruf auf Hans Traxler. Der ungarische Schriftsteller Peter Nádors ist heute Morgen mit 83 Jahren im ungarischen Gombosek gestorben, wo er zuletzt zurückgezogen in einem Bauernhaus gelebt hat. Nádors, der beeindruckte mit seinen monumentalen Erzählungen, seine auch auf Deutsch erschienenen Werke Buch der Erinnerung, Parallelgeschichten und aufleuchtende Details, die gelten allesamt als Epochenromane. Peter Nádors hat darin das europäische 20. Jahrhundert sozusagen vermessen mit all seinen Gräueln und Absurditäten. Der Schriftsteller war auch immer für den Literaturnobelpreis im Gespräch. Im vorigen Jahr hat ihn dann aber sein Landsmann gewonnen, László Krasznahorkai. Von der Kultur war es das nämlich jetzt erstmal für heute. Andrea Mühlberger war am Mikrofon und sagt jetzt im Namen des ganzen Teams Danke fürs Zuhören.